Welche verborgenen Kräfte, aber auch welche alten Muster deiner Ahnen trägst du bis heute noch in dir? Astrologie lieben. Ein Podcast der Astropraxis mit mir, Martina Mitzgeisky. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie lieben. Ich sitze heute nicht alleine vorm Mikrofon, die liebe Stefanie ist wieder dabei. Ich grüße dich, liebe Stefanie.
Hallo, liebe Tina, ich freue mich.
Ja, wir erleben ja alle gerade eine gewaltige Umbruchszeit und die großen kollektiven Transite. Pluto hat seinen Zeichenwechsel gemacht, Uranus und Neptun auch. Dazu sitzen wir gerade mitten in der Eclipse-Season. Wir haben gerade am 12. August unsere erste Sonnenfinsternis hinter uns gebracht, die ich als sehr intensiv, aber auch wunderschön empfunden habe. Wir haben jetzt am 28. August noch eine Mondfinsternis vor uns und wir haben natürlich einiges an rückläufige Planeten. Und das fordert uns ja auch so ein bisschen auf, wieder ein bisschen mehr nach innen zu schauen. Ich habe mir erst Gedanken gemacht mit diesem Thema. Wir wollen uns ein bisschen mit Ahnenthemen beschäftigen, ob das so in die Sommerzeit passt. Aber wir sind ja auch schon jetzt so, der Kipppunkt des Sommers ist ja schon überschritten und wir machen jetzt ja uns groß mit großen Schritten schon in diese dunkle Jahreszeit auf den Weg. Deswegen finde ich, passt das eigentlich ganz gut heute rein.
Genau. Wir wollen uns heute das Thema Ahnen als Ressource anschauen und insbesondere da die Linie der Frauen vor uns, die Krisen, Kriege und Neuanfänge überstanden hat und deren Lebenskraft in unseren Adern fließt. Und die Verbindung zu ihnen ist kein Blick zurück aus Nostalgie, sondern eine Kraftquelle für die Gegenwart, die auch verbunden ist mit unseren Talenten, Potenzialen und Weisheit. Und eben dieses finden wir auch im Horoskop.
Genau, ist ein mega spannendes Thema, mal da so reinzuschauen, was bringt eigentlich unsere Ahnenlinie mit, ne? Mhm. Aber wir sind auch so ein bisschen in so ein Familiensystem eingebunden und darin geprägt worden, ne? Ja. Wir tragen sicherlich nicht nur die Stärke mit uns, sondern auch die alten Erfahrungen, die ungeheilten Traumata und vielleicht die alten Überlebensmuster unserer weiblichen Ahnenlinie auch in uns. Und wenn wir diese unbewussten Muster erkennen können, jetzt auch mit Hilfe der Astrologie, dann geschieht etwas ganz Wundervolles. Wir können vielleicht in unserem Leben ein bisschen freier werden. Wir können vielleicht die alten Muster erkennen, die so von Ahnenlinie, also jetzt von Vorgänger zu Vorgänger an uns weitergegeben worden ist, was uns auch noch weiterhin begleitet und beeinflusst. Und dann können wir es natürlich bearbeiten, wenn wir es erkennen und können vielleicht gucken, dass wir einen anderen Weg, der Umgangsweg damit finden. Aber wir hören auch vielleicht auf, diesen alten Schmerz, der seit Generationen an uns weitergegeben worden ist, auch vielleicht in die nächste Generation weiterzugeben. Und das finde ich super spannend. Das ist ein super spannendes Thema und deswegen beschäftigen wir uns heute damit. Und die Astrologie hat ein bisschen was dazu anzubieten, was wir uns angucken können.
Ja. Yeah.
Was denkst du dazu? Gibt es eigentlich nur die Ahnen aus der Familienlinie oder gibt es im feinstofflichen Bereich vielleicht noch andere Seelenverbindungen?
Ja, also für mich gibt es in jedem Fall Seelenverbindungen auch vielleicht aus früheren Leben, die wir haben, zu irgendwelchen Seelen, die jetzt nicht in unserer physischen Familie sind, aber mit denen wir verbunden waren in früheren Leben und mit denen wir eine Aufgabe quasi zu erfüllen haben, dann in diesem Leben vielleicht. Oder auch über den feinstofflichen Bereich hinaus. Und es gibt ja spirituelle Traditionen, die sagen, wir begegnen nur Menschen, mit denen wir sowieso irgendwie in früheren Leben verbunden waren und mit denen wir jetzt eine Aufgabe
Richtig.
Haben.
Also würde ja unser Familiensystem dazugehören, ne?
Ja, in jedem Fall.
Also vielleicht kommt ihr auch vielleicht an völlig fremden Ort und denkt, das kenne ich hier. Also ich kann mich so als junge Frau erinnern, ich bin mit meinem Freund immer so eine bestimmte Motorradstrecke gefahren und ich habe immer bei einer bestimmten Stelle ein total verkrustetes Gefühl gekriegt, so ein Körpergefühl gekriegt, wo ich gedacht habe, irgendwas tut mir hier nicht gut. Ich habe teilweise schon richtig ein bisschen, wir sind diese Strecke öfters gefahren und manchmal schon so ein bisschen so ein komisches Gefühl im Vorfeld gehabt, wenn wir uns überhaupt diesem Platz genähert haben. Und irgendwann habe ich gesagt, ich muss mal hier aussteigen. Ich muss jetzt mal da hingehen. Ich muss mal da reinspüren. Der Weg führte nachher letztendlich zu einer alten Burgruine. Das fand ich total spannend. Was dann nun aber daran verbunden war, was es so ausgemacht hat, dass der Platz für mich sich so ungemütlich angefühlt hat, das hatte ich nie herausbekommen. Aber sowas vielleicht oder dass man eben auch manchmal Menschen trifft, mit denen man spontan vielleicht eine Anziehungskraft verspürt, aber trotzdem merkt, es ist keine positive Resonanz dahinter, ne? Mhm. Da hat man dann manchmal ein Thema zum Lernen, ne? Wo man sich dann begegnen kann und nochmal ein Thema aufarbeiten darf.
Ja, genau.
Ja, es gibt ja verschiedene Zugänge zum Thema Ahnenfeld. Ne? Jeder Mensch hat vielleicht eine eigene, eigenständige Antenne zu den Wurzeln. Es gibt da auch vielleicht kein richtig oder falsch. Also ich bin zum Beispiel diejenige, die Ahnen medial und intuitiv spürt. Also ich kann das auch nicht unbedingt planen. Irgendwie kriege ich plötzlich einfach eine Botschaft oder so. Oder ich habe irgendwelche Traumsequenzen, ne, wo dann plötzlich was präsent wird. Oder wenn ich im Ritual stehe und dann vielleicht auch ein konkretes Ritual mache, dass dann mal irgendwie jemand zeigt und noch eine Botschaft vielleicht für mich hat. Aber ich habe das natürlich nicht so, ich kann das nicht unbedingt lenken. Aber ich weiß, dass sie da sind und bei mir ist es eher medial und intuitiv. Und bei dir, du bist ja viel mehr, du bist sicherlich auch medial und intuitiv, und das, aber du arbeitest natürlich auch mit der Akasha-Chronik, ne?
Genau, also der Zugang ist dann auch meist medial und findet dann in der Akasha-Chronik statt. Also dass da die Ahnen erscheinen und ja, häufig dann sind es verstorbene Seelen, die dann erscheinen für die Klienten. Ja, und ich habe ganz häufig so das Thema, dass dann diese Seelen eben sagen, sie hätten sich gewünscht, dass sie das leben dürften, was heute möglich ist für die Menschen oder gerade auch für Frauen in unserer heutigen Gesellschaft. Das ist so ein ganz häufiges Ahnenthema, was da mitschwingt.
Warst du immer schon medial oder hat sich das irgendwann erst später gezeigt in deinem Leben?
Also rückblickend, wenn ich das so sagen würde, dann würde ich sagen, ich war immer schon medial, aber ich konnte es nicht so richtig fassen. Also es hat erst so eine Art Entwicklung gebraucht, um zu sagen, okay, das war Medialität. Und erst heute kann ich das so richtig als das erkennen, was es war. Ja.
Ich glaube, es fällt auch schwer, wenn man so eine Intuition hat und dann solche mediale Fähigkeiten hat, da auch dann irgendwie so da positiv zuzustehen. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein Lernschritt. Ne? Dass
richtig.
Dass man es nicht, glaube ich, einfach so erstmal über Bord wirft und sagt, alles nur Quatsch, alles nur Einbildung, sondern dass man dann wirklich irgendwann anfängt, das Ganze auch ernst zu nehmen. Ne?
Ja, genau. Also gerade in unserer sehr rational geprägten Gesellschaft ist es oft nicht so leicht, dann wirklich da dazu zu stehen und das so wahrzunehmen. Und bei mir fing das halt über schamanische Reisen an, dass ich mich mit denen so ein bisschen beschäftigt habe, weil mich das angezogen hat. Und da hast du ja auch häufig, dass dir Ahnen begegnen. Mhm. Und das war so der Anfang.
Ja. Spannend. Also ich kann für mich nur sagen, ich habe mit 16 meinen allerersten Geist gesehen in einem Turm. Die Geschichte jetzt auszuwalzen ist vielleicht ein bisschen zu lang, aber ich wollte es halt nicht glauben, dass sowas existiert. Und habe dann damals mit so einer Reisegruppe von Teenies, waren wir alle unterwegs mit einem Sozialpädagogen, in so einem alten Turm übernachtet. Und der wusste, dass es da hier irgendein Wesen gibt, hat immer davon erzählt und wir haben ihn nicht für voll genommen und wir haben es dann wirklich irgendwann in einer kleinen Gruppe live erleben dürfen.
Oh, wow.
Das hat mich so fast, da war ich so 17, das war für mich meine allererste Begegnung so mit so feinstofflichen Zwischenwelten.
Ja, spannend.
Also ich habe zum Beispiel auf dem letzten DAV-Kongress 1922, auf dem ich noch persönlich war, einen Vortrag von Erich Bauer gehört. Das fand ich ziemlich interessant. Und er sprach damals von einem verrückten Großvater im Familiensystem, wenn man sehr Uranus geprägt sei. Und ich habe ja einen starken Uranus direkt am Aszendenten. Meine Wassermann ist meine Venus ist im Wassermann und auch uranisch geprägt. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt, wo habe ich denn eventuell einen verrückten Großvater im Familiensystem? Und ich habe also bei meinem Großvater erstmal überhaupt nichts gefunden. Ich dachte, der kann das nicht sein. In der mütterlichen Linie kann ich es nicht wiedergeben, weil die Männer in der Zeit halt einfach im Krieg gefallen sind. Dann habe ich irgendwie mal ein bisschen mit meinem Vater gesprochen und habe gesagt, was gibt es denn noch für einen verrückten Opa, den wir in der Familie haben? Dann packte er dann seinen Opa aus. Also das war dann der verrückte Großvater. Das hat mich damals tief getroffen und ich bin sofort in Resonanz gegangen. Dieser Spurensuche, weil ich habe dann Bilder gefunden. Ich habe noch was über diese Geschichte von diesem Menschen gefunden. Und das war eigentlich auch ein sehr, ich würde mal sagen, obwohl er ein Stier war im Sternzeichen, ein sehr uranisch geprägter Mensch. Und ich habe so eine Resonanz gespürt zu meiner eigenen Persönlichkeit. Als wenn ich die sozusagen in Emil, meinem Urgroßvater, wiedergefunden habe. Und ich möchte sagen, dass er sich auf der anderen Seite gefreut hat, dass ich mich selber so drüber gefreut habe, ihn wieder zu entdecken. Er war auch ein ganz, ganz kreativer Mensch und für seine Zeit auch ein sehr fortschrittlicher Mensch. Und Er sieht mir sogar ein bisschen ähnlich. Er sieht meinem Vater sehr ähnlich. Er sieht sogar mir ein bisschen ähnlich. Und das war eine ganz, ganz spürbare Resonanz. Und ich glaube, ich habe mich wochenlang mit Emil beschäftigt, weil ich das einfach so schön fand, mal jemanden in meiner Ahnenlinie zu finden, der auch vielleicht so genauso crazy ist wie ich. Ja, dann schauen wir uns heute mal die weibliche Urkraft an, unsere Ahnenlinie. Ne? Wir haben ja ein bisschen den Fokus jetzt drauf gelegt, dass uns eher die weibliche Linie interessiert. Es geht jetzt gar nicht darum, die männlichen Ahnen begegnen uns halt auch immer wieder mal. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sie unterschiedlich mal auf mich zukommen und sich in der Trance zeigen können. Das ist übrigens ein wunderschönes Bild, wenn sie dann so Stück für Stück auf mich zukommen und sich die Gesichter verändern. Dann sehe ich irgendwie die Gesichter meiner Ahnen an mir vorbeiziehen und sie lächeln, sie begrüßen mich, sie umarmen mich. Also es ist immer sehr, sehr wohlwollend, was von meinen Ahnen kommt. Das Gleiche habe ich auch schon mit den männlichen Ahnen bei mir erleben dürfen. Das ist jetzt nicht immer so, aber ich kann das schon sehen, wer da vielleicht in der Abfolge Stück für Stück zurückläuft auch, ne? Und wir haben uns gedacht, wir beschränken uns in diesem Podcast einfach mal nur erstmal auf die weibliche Urkraft, damit das auch irgendwie ein bisschen konstant gehalten wird. Und es gibt so drei faszinierende Archetypen, die jetzt mythologisch auch eigentlich gut in unser Thema passen. Das ist einmal Esceris, die nähernde und fürsorgliche Göttin, auch Demeter oft genannt. Lilith, die wilde und die ungezähmte. Und halt Persephone, die Wandlerin im Schatten, die Tageswelt und die Unterwelt miteinander verbindet. Genau, und ich fange jetzt einfach erstmal mit Ceres an. Man nennt sie halt auch Demeter. Im Sonnensystem ist Ceres der größte Asteroid und ist astrologisch verbinden wir sie sehr eng mit der Jungfrau-Energie und mit dem Prinzip von Mutter Erde. Sie ist die Versorgerin. Ceres verkörpert die tausenden Mütter vor uns, die unter härtesten Bedingungen Krieg, Hunger und Armut das physische Überleben gesichert haben. Dass wir heute hier sitzen, verdanken wir ihrer unendlichen Hingabe. Der Mythos und der Schatten. Im Mythos lässt Ceres die Erde vor Trauer und Wut verdorren, als ihre Tochter Persephone in die Unterwelt geraubt wird. Ceres zeigt im Horoskop an, wie wir nähren, aber auch wie wir unseren Umgang mit Verlust und Trennungsschmerz und dem Loslassen umgehen. Das Ahnenmuster, oft vererbt Ceres den Glaubenssatz, ich muss mich für alle aufopfern, bevor ich an mich selbst denken darf.
Ja, der zweite Archetyp, mit dem wir uns beschäftigen, ist Lilith. Lilith als ungezähmte Urkraft und das Tabu. Astrologisch ist Lilith der entfernteste Punkt auf der Bahn des Mondes um die Erde. Und Lilith ist quasi wie so ein Gegenpol zu Ceres. Sie ist die Frau, die sich nicht beugen oder anpassen wollte. Sie steht für die wilde Urkraft, für weibliche Autonomie und freie Sexualität. Und im Ahnenfeld spiegelt Lilith den Schmerz über Jahrhunderte der Unterdrückung wider. Den Schmerz, die Verurteilung und Verstoßung. Und sie zeigt, wo Ahnen ihre Kraft verstecken mussten und wie wir uns diesen Mut heute zurückholen können. Ja, dann gibt es noch den dritten Archetypen. Das ist Persephone, die Wandlerin zwischen den Welten. Als astrologische Entsprechung könnte man so einen Teil von Pluto sehen. Sie hat etwas Plutonisches oder auch etwas vom achten Haus. Und Persephone schlägt die Brücke zwischen Hell und Dunkel. Sie symbolisiert den bewussten Abstieg in die Schatten, das Hinabsteigen zu verdrängten Familientraumata, Missbrauch und alten Tabus. Doch sie bleibt nicht im Schatten gefangen. Sie kehrt gewandelt zurück an die Oberfläche, gekrönt mit neuer Weisheit, Souveränität und Selbstbestimmung. Quasi als Pionierin der Ahnenlinie. Viele von uns spüren heute, ich bin die erste Frau in meiner gesamten Linie, die ihr Leben wirklich frei, selbstbestimmt und unabhängig gestalten kann. Astrologisch ist das die klassische Transformation des achten Hauses und des Pluto-Prinzips.
Das finde ich schon total spannend. Das ist ja wirklich eine interessante Transformation, die da unter den Frauen stattgefunden hat, ne? Du bist jetzt die erste in der Linie und hast plötzlich die Möglichkeit, dein Leben unabhängiger zu gestalten als vielleicht deine Urgroßmutter. Da ist viel passiert dazwischen, ne?
Ja.
Genau. Und wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass wir auch natürlich astrologische Faktoren finden können. Die uns vielleicht ein bisschen auf Ahnenthemen hinweisen oder auch auf Familienthemen hinweisen. Einmal gibt es das Thema Mond und dann gibt es die sogenannten Wasserhäuser. Und die beschreiben familiäre Prägungen und die Erwartungen im Horoskop, die vielleicht die Familie, die Oma, der Papa, die Mama an dich gestellt haben, als es klar war, man ist jetzt schwanger und was die Familie dort alles an Themen vielleicht schon im Vorfeld mit hereingegeben hat. Und das sind besonders die Wasserhäuser, die da auftauchen. Und diese Häuser stehen für unbewusste familiäre Muster, Rollen, Bindungen, Tabus und Themen und übernommene Schicksalsthemen auch. Also das ist auch bei dem Vortrag von Erich Bauer drin gewesen, woran man zum Beispiel erkennt, dass vielleicht die Oma oder der Opa in der Vorlinie vielleicht ein Kind verloren haben und sich das Thema trotzdem im Familiensystem weiterträgt. Fand ich sehr spannend. Naja, und diese Erwartungen, die sozusagen mit dem Wort so, ich bin schwanger, vielleicht in dieses Kind schon rein projiziert werden können, diese Erwartungen, können Talente und Potenziale enthalten, die aber auch durchaus zur Last werden können, ne? Wenn das Kind versucht, permanent fremde Wünsche zu erfüllen. Und das Ziel ist natürlich auch, dieses familiäre Erbe bewusst zu erkennen und sich davon nicht so verstricken zu lassen, damit man seine Anlagen eben schöpferisch und frei leben kann. Ja, wenn wir ins Geburtshoroskop blicken, dann ist der Mond natürlich ein ziemlich wichtiger Wegweiser zu unseren Wurzeln. Er ist ein bisschen die emotionale Nabelschnur. Er steht für das unmittelbare Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit, ne? Und er spiegelt die Mutter, die Großmutter wieder und auch das emotionale Klima, in das du hineingeboren worden bist. Zum Beispiel lebt jetzt ein Krebsmond die Mutter oft als intensiv und fürsorglich. Ich finde das so spannend. Meine Mutter hatte auch einen Waagemond, genauso wie ich. Muss ich mal drüber nachdenken. Und die Kette des Lebens auf jeden Fall. Jede Mutter war selbst ein heranwachsendes Baby, so ein Embryo im Bauch der eigenen Mutter. Und über den Mond reicht uns unsere emotionale Prägung ungefiltert in unsere Generationen zurück.
Ja, wir schauen uns jetzt die drei Wasserhäuser im Horoskop an. Die Wasserhäuser sind die Häuser im Horoskop, die für das Element Wasser stehen, und zwar das 12. Haus, das für das vorgeburtliche Meer steht, das 8. Haus, das für das Seelenerbe und die Schatten steht, und das 4. Haus, das für das Fundament und die Wurzeln im Horoskop steht. Wir beginnen jetzt mit dem 12. Haus, das die Bedeutung in sich trägt, der Zeit im Mutterleib, des unbewussten Kollektivmeeres und bevor überhaupt der Aszendent ins physische Leben tritt. Und ja, wir könnten uns da fragen, welche Schwingungen, Ängste und kollektiven Strömungen haben wir als Fötus im Bauch unserer Mutter absorbiert, noch bevor es überhaupt Worte gab. Und das 12. Haus ist auch der feinstoffliche Raum, in dem wir spüren können, wie wohlwollende Ahnen uns freundlich zunicken und uns segnen.
Ja, ich mache jetzt mit dem 8. Haus weiter. Das ist das Seelenerbe, das Gold im Schatten. Die Bedeutung liegt hier in dem psychologischen Familienerbe. Tabus, unbewusste Loyalitätsverträge und Machtthemen. Ne? Der Abstieg wäre hier, es ist das Haus der seelischen Tiefe und der Metaphysik. Es verbindet uns mit den weisen Ahnen und Heilerinnen unserer Linie, die wussten, nur auf dem Grund der Wunde liegt die Wahrheit und hier ist auch die eigentliche Wandlungskraft verborgen. Wo gab es vielleicht das Schweigen oder Missbrauch in der Familie? Ne? Das könnte das Thema anzeigen. Welche Lasten gehören gar nicht zu mir? Ne? Und hier wandeln wir altes Blei sozusagen in seelisches Gold um. Wenn wir halt sozusagen durch den Schmerz gehen, durch die Transformation. Aber auch da kann es natürlich eine Menge Übertragung geben. Dann haben wir noch das 4. Haus, das ist das Seelenheim, das sind deine Wurzeln, ist ja auch meistens so ein bisschen durch den IC gekennzeichnet, ne? Das Ingun Kueli. Da haben wir auch meistens eine starke Ahnenbindung, wenn wir da Planeten haben. Das ist das tiefste Fundament im Horoskop, das emotionale Nest und dein inneres Zuhause. Aus all den gelösten Themen wachsen unsere persönlichen, stabilen Wurzeln. Das muss man sich halt einfach immer so vor Augen führen, dass es sehr viel mit diesem Musterprozess zu tun hat. Wie weit sind wir in der Lage, alte Muster zu erkennen und aufzulösen? Und sobald die Wunden des 8. Hauses sozusagen geklärt und ausgeheilt sind, verwandelt sich das 4. Haus von seiner erdrückenden Last zu echten Rückenwind. Die Ahnen stehen hinter uns als starkes Fundament. Und ich glaube, man muss sich einfach mal so vor Augen führen, die Menschen, die vor uns gelebt haben, sind begleiten ihre nachfolgenden Generationen oft mit sehr viel Wohlwollen und sehr viel Unterstützung.
Ja. Wir sind jetzt fast schon am Ende des Podcasts angekommen. Du könntest später einmal in deinem eigenen Horoskop nachschauen, was dir die Wasserhäuser und die Planeten in diesen Wasserhäusern oder auch die Tierkreiszeichen, in denen die Wasserhäuser beginnen, über deine eigenen Ahnen erzählen können. Wie ist das denn bei dir, Tina? Hast du darin auch etwas Spezielles gefunden?
Ich habe mir damals dazu Gedanken gemacht und ich habe ja die Sonne, die ja letztendlich den Papa repräsentiert, im vierten Haus im Schützen stehen. Und ich fand das sehr spannend. Ich glaube, dass mein Vater mir schon sehr schnell diese Schütze-Energie eröffnet hat. Dadurch, dass wir sehr multikulturell bin ich aufgewachsen. Also ich habe sehr viel mit Pflegekindern zu tun gehabt. Es waren damals so diese Gastarbeiterkinder, Griechen, Spanier, die haben alle irgendwie immer mit mir rumgewuselt. Und dass wir von Anfang an, sehr früh, war ich sehr klein, schon immer sehr viel am Reisen waren. Also man hat so ein kleines altes Auto genommen, da die Familie reingestopft und ist nach Spanien gefahren. Und ich glaube, dass mein Vater mir da, das könnte ich mir so vorstellen, dass man das so interpretieren könnte, dass mein Vater mir da so in meinem eigenen Zuhause aber eine starke Horizonterweiterung mitgegeben hat.
Ja, und das ist dann die Kraftquelle. Da
das wäre
auch,
jetzt die Kraftquelle, die er mir mitgegeben
ja.
hat.
Genau. Ja,
richtig.
Ja, spannend.
Deswegen, schaut mal in euer eigenes Horoskop, vielleicht findet ihr da was. Also es ist richtig spannend, sich da mal so unter diesem Aspekt auseinanderzusetzen. Und wir bieten ja in unserer Ausbildung auch ein Skript dazu an. Da tauchen dann diese vorgeburtliche Prägung auch nochmal als Thema auf. Ne?
Ja.
Genau. Ich wollte nochmal ganz kurz auf den Vortrag von Erich Bauer hinweisen, ne? Weil der beschreibt letztendlich viel mehr Faktoren, ne? Die irgendwie Hinweise auf Ahnenthemen geben. Ich kann das jetzt nicht mehr im Detail wiedergeben, weil mich das mit meinem uranischen Großvater so abgeholt hat damals. Aber es waren sehr viele Punkte drin, das fand ich sehr faszinierend, wo er wirklich allein über Horoskopfaktoren so richtig Aussagen trifft, auch aus den vorherigen Generationen. Das war sehr, sehr spannend. Und ihr könnt euch diesen Vortrag in der Videothek von der DAV noch anhören. Also geht mal bei YouTube irgendwie, wenn ihr Lust habt, bei DAV-Videos gucken. Das ist ein Vortrag von 2022 von Erich Bauer. Ja, und wie kannst du dich jetzt vielleicht auch auf eine rituelle Art und Weise mit deinen Wurzeln verbinden? Ne? Da kannst du ein kleines Ritual zu Hause machen, eine Kerze anzünden, so tief einatmen und den Boden unter den Füßen spüren und deine Aufmerksamkeit vielleicht auch auf diese Frauen oder deine Ahnenlinie irgendwie richten so. Und ich kenne das immer, ich finde das total spannend. Also bei mir ist das so, ich nehme dann einfach so Zeit für mich. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, nenne das immer Schreibtrance. Ich lege mir immer Papier auf den Tisch und ganz viele Stifte und großen Bogen Papier und fange dann einfach, wenn ich so einen Moment habe, wo ich das Gefühl habe, hier ist der Kanal plötzlich offen, da fange ich einfach an und nehme den Stift und schreibe drauf los. Ich zensiere das nicht. Ich lasse das einfach fließen, wie es auf Papier will. Und wenn ich malen will, will ich malen. Und egal, ich wende den inneren Zensor in diesem Moment nicht an und schreibe die Seiten so voll, wie ich sie voll kritzeln und schreiben möchte. Das lasse ich meistens dann einen Abend liegen und lese das dann am nächsten Tag. Also nicht meistens in dem Moment und bin immer sehr überrascht. Also gerade wenn ich mich jetzt zum Beispiel auch mit einem bestimmten Ahnen nochmal in den Dialog gehen möchte, ne? Den vielleicht auch einlade, ne? Nochmal mit mir zu sprechen, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Kennst du das auch, Stefanie?
Ja, das kenne ich auch. Also sowohl vom Schreiben als auch vom Malen. Entweder so mit Bleistift, einfach was kommt, wer etwas sagen will. Oder halt so auf Leinwand mit Farbe. Ja, das kenne ich auch.
Also manchmal kommen ja so richtige ganze Sätze rum, ne, die dann so ja. stark in Resonanz gehen. Das finde ich dann immer sehr faszinierend.
Ja.
Ja.
Als Reflexionsfrage möchten wir euch noch mitgeben, dass du dich fragen könntest, welche verborgene Kraft deiner Großmütter und weisen Frauen trägst du in dir, die dir genau heute durch stürmische Zeiten hilft?
Genau, und ich schließe mich dem an und sage, denk immer dran, du bist nicht so zufällig an diesem Punkt deiner Ahnenlinie. Du bist diejenige, die heute die Flügel ausbreiten darf, getragen von den Wurzeln derer, die vor dir waren. Ja, das sind unsere Abschlussworte. Ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Zeit. Ich hoffe, ihr könnt auch die Mondfinsternis ein bisschen genießen. Sie wird ja nicht unbedingt sichtbar sein, weil es ja vielleicht morgen schon so hell ist. Und verabschiede mich jetzt, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt in eurer Schwingung. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Tina.
Und eure Stefanie.
Astrologie lieben. ein Podcast der Astropraxis mit mir, Martina Mitzgeisky.